Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Wenn Länder von einem Alleinherrscher regiert werden, ist das in der Regel nicht gut. Das haben wir in der Geschichte immer wieder festgestellt. Und auch jetzt gerade gibt es ja einige Beispiele dafür. Auch wenn diese Männer selbst natürlich immer wieder beteuern, dass sie nur das Beste für das Land und seine Bürger wollen, meistens tun sie es irgendwie für sich. Und erstaunlicherweise scheint die Welt diesbezüglich auch wenig lernfähig zu sein. Wir sprechen in dieser Folge über einen dieser Diktatoren, dessen Herrschaft tatsächlich ganz gut begann, dann aber komplett ins Gegenteil kippte. Es geht um Nicolae Ceaușescu. Am 22. März 1965, also vor 60 Jahren, da wurde er Staatspräsident von Rumänien und er blieb sehr lange in diesem Amt. Er war der letzte Diktator, der sich im Ostblock an der Macht hielt. Und das, obwohl sein Regime das brutalste von allen war.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallöchen, Matthias.
Ich grüße dich.
Erstmal machen wir ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir sind wieder unterwegs. Wir kommen am 15. Mai nach Kiel ins Kulturforum und wir sprechen über Hitlers Mein Kampf, das vor 100 Jahren veröffentlicht worden ist. Tickets bekommt ihr über deutschlandfunknova.de.
Und dann haben wir noch eine Ankündigung, auf die wir uns alle sehr freuen. Und zwar am 14. Juni werden wir beim Krämerbrückenfest in Erfurt dabei sein. Wir reden über die Via Regia. Das war eine Handelsstraße im Mittelalter. Das Ganze ist Open Air. Es gibt sehr viele Stühle und Plätze und es gibt bestimmt eine wunderbare Stimmung. Und dafür braucht ihr euch nicht anmelden. Einfach vorbeikommen, Erfurt Krämerbrückenfest.
Und wir freuen uns natürlich überall sehr auf euch. So, Nicolae Ceaușescu wurde im März 1965 Generalsekretär der rumänischen KP. Wie stand es denn um das Land, das ja bis 1989 zum sogenannten Ostblock gehörte?
Ja, also unmittelbar nach dem Kriegsende gab es eine Regierung mit Angehörigen verschiedener Parteien. Aber die Kommunisten, die besetzten schon von Anfang an die Schlüsselministerien und natürlich auch die Schaltstellen der Verwaltung. Im Frühjahr 1947 gab es dann die Zerschlagung der immer noch vorhandenen Opposition. Viele ihrer Funktionäre wurden verhaftet und später sogar hingerichtet. Innerhalb der Kommunistischen Partei Rumäniens gab es Flügelkämpfe, wie übrigens in vielen Ostblockstaaten. Und der Streitpunkt war vor allem die Kollektivierung der Landwirtschaft. Es gab Zwangsarbeit, es gab tausende politischer Häftlinge. Aber insgesamt muss man sagen, Rumänien war 5 Jahre nach dem Kriegsende ein sozialistischer Staat geworden.
Diese Flügelkämpfe, die du gerade erwähnt hast, wie sind die ausgegangen?
Naja, man kann vielleicht sagen, so grob gab es 3 Gruppierungen. Das war einmal die Emigranten, die waren während des Zweiten Weltkriegs ausgewandert und sind danach 1945 zurückgekehrt. Dann gab es jene, die während des Krieges in Rumänien geblieben waren, im Untergrund oder in Haft. Und schließlich diejenigen, die sich versteckt hatten, also irgendwo im Lande waren. Sie alle waren Kommunisten. Und mehr oder weniger auch Stalinisten. Und durchgesetzt hat sich Giorgio Desch, der Anführer der sogenannten Einheimischen, die in Gefängnissen im Zweiten Weltkrieg überlebt hatten.
Und in diesen Anfangsjahren der kommunistischen Herrschaft in Rumänien, auf welcher Seite stand denn da eigentlich Ceaușescu?
Man kann vielleicht prägend für sein ganzes Leben sagen, auf der Seite der Macht. Im Krieg war er in einem Internierungslager gemeinsam und in einer Zelle, und das ist sehr wichtig, mit Giorgio Desch. Der 17 Jahre jüngere Ceaușescu nahm diesen Mann als politischen Ziehvater an. Beide wurden Freunde und Ceaușescu wurde von ihm gefördert. 1948 wurde er stellvertretender Landwirtschaftsminister, 1950 stellvertretender Verteidigungsminister, 1954 Sekretär des Zentralkomitees der rumänischen Kommunistischen Partei für Organisationsfragen. Und damit war er als 36-Jähriger an der Schaltstelle der Macht angekommen. Und das immer im Windschatten von Giorgio Desch.
So, jetzt ist dieser Name schon ganz oft gefallen. Wer ist denn dieser Giorgio Desch?
Während des Zweiten Weltkriegs war er zu 12 Jahren Haft verurteilt worden. Ihm gelang 1944 die Flucht und dann wurde er Generalsekretär der Kommunistischen Partei. Er konnte das alles natürlich nur tun mit Billigung Stalins, genauso übrigens auch wie die Übernahme von Ämtern. Zwischen 1944 und 1948 hatte er unterschiedliche Ministerien unter sich, dann Vizepremier bis 1952 und bis 1955 Ministerpräsident und anschließend bis 1965 Vorsitzender des Staatsrates und damit Staatspräsident. Das war wie bei Ceaușescu eine kommunistische Musterkarriere. Eine solche Karriere kann man bei vielen kommunistischen Staatschefs sehen.
kommen wir zurück zu Nicolae Ceaușescu. Wir werden gleich länger noch darüber reden, was das eigentlich für ein Politikertyp war. Aber eine Sache schon mal vorweg, die war ihm nämlich sehr wichtig. Er wollte ein großes Volk haben. Er wollte, dass Rumänien ein bevölkerungsreiches Land wird. 1966 lebten in Rumänien 19 Millionen Menschen und Ceaușescu wollte, dass es bis zum Jahr 2000 30 Millionen würden, also viel, viel mehr. Deshalb gab es eine harte Familienpolitik. Verhütungsmittel waren verboten, Abtreibungen auch. Das war nicht nur ein Problem für die Frauen, die halt nicht mehr selbst über ihren Körper bestimmen durften, sondern es war auch deshalb ein Problem, weil viele Rumänen sich diese vielen Kinder überhaupt nicht leisten konnten. Chrissy Mockenhaupt hat versucht mal, sich in die Lage einer solchen Frau Mitte der 80er Jahre in Rumänien reinzuversetzen.
Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Vielleicht bin ich doch nur krank. Vielleicht ist es keine Morgenübelkeit. Noch ein Kind? Wie sollen wir das denn schaffen? Ich habe doch so sehr aufgepasst. Ich denke zurück an den Tag, als ich mit Elena, Valentina und Dana nach der Arbeit zusammensaß, um gemeinsam Löcher in der Kleidung zu nähen. Valentina hatte einen riesigen Berg an Socken vor sich, die sie stopfen musste.
Meine Güte, Valentina, wie viele Socken sind das?
So ist das halt, mit 6 Belgern. Du hast ja Glück, du hast nur 2 Kindermäuler zu stopfen.
Das hat nichts mit Glück zu tun, sondern mit Planung.
Die Köpfe von uns anderen gingen hoch.
Du hast doch nicht... Hast du dir was besorgt? Aus dem Ausland?
Alle wussten, was sie meint. Kondome oder die Pille. Auch wenn der Führer nicht wollte, dass wir davon was wussten.
Bist du bescheuert? Red doch noch lauter. Nachher glaubt das noch einer.
Der Führer sagt, dass es mehr Menschen im Land brauche, damit es nach vorne geht. Verhütungsmittel sind deshalb verboten in Rumänien. Und man muss aufpassen, was man tut und sagt. Der Führer hat überall Augen und Ohren.
Okay, beruhig dich. Dann lässt du deinen armen Gatten aber wohl ziemlich selten ran.
Mach dir mal keine Sorgen um meinen Gatten. Der kommt oft genug zum Zug. Nur halt nicht zu einer speziellen Zeit des Monats.
Wir anderen sahen sie mit fragenden Gesichtern an. Was genau meinst du mit spezieller Zeit?
Also, ich habe zu Hause ein kleines rotes Heft und da trage ich ein, wenn ich blute. Und dann rechne ich aus, an welchen Tagen ich Kopfschmerzen haben werde, weil ich dann schwanger werden könnte.
Dana brachte es uns bei, wie wir unsere fruchtbaren Tage berechneten. Aber anscheinend habe ich was falsch gemacht. Was soll ich denn jetzt nur machen? Uns geht's wie so vielen Familien im Land. Wir wissen so schon kaum, wie wir über die Runden kommen sollen. Immer wieder Stromausfälle, Benzin wird rationiert. Und seit es der Landwirtschaft so schlecht geht, ist auch das Essen knapp. Wir ernähren uns fast nur noch von Brot und Milch. Mein Mann, die 4 Kinder und ich. Meine Gedanken wandern zu den Kleiderbügeln im Schrank. Dann zu meiner Schwester. Nach dem 7. Kind hat sie es nicht mehr ausgehalten. Auch ihrer Familie ging es schlecht.
Ileana, bist du da? Warum warst du denn nicht auf dem Markt heute? Ist irgendwas passiert?
Und dann sah ich sie. Auf dem Bett, schweißnass am ganzen Körper. Blass, die Augen nur noch halb geöffnet.
Oh mein Gott, Ileana, was ist mit dir? Soll ich den Doktor rufen?
Der wird mir doch nicht helfen.
Wir kriegen das Geld schon zusammen. Ich kann...
Es liegt doch nicht am Geld, Schwesterchen. Wenn er mir hilft, kommt er in den Knast.
Da sah ich erst das blutige Laken in der Zimmerecke. Sie hat es getan. Selbst abgetrieben. Das ist strengstens verboten. Frauen droht bis zu 25 Jahre Haft, wenn sie abtreiben. Und wenn etwas schief geht, gibt's keine Hilfe. Ärzte dürfen sie nicht behandeln oder kommen selbst ins Gefängnis. Und so starb sie in meinen Armen. Sie starb wie so viele andere Frauen. Nein, der Kleiderbügel ist keine Option. Vielleicht werde ich es machen wie meine Nachbarin. Sie hat schon 2 Kinder auf die Straße gesetzt. Aber könnte ich das? Allein hier in Bukarest wimmelt es von ihnen. Oder ein Heim? Aber auch die sind total überfüllt inzwischen. Außerdem habe ich da Geschichten gehört von Elena.
Meine Cousine wohnt in Oradea. Da gibt es Frauen, die Essen ins Kinderheim bringen. Sie stellen es ab und gehen wieder. Sonst ist nie jemand da. Und die Kinder haben alle irgendwas.
Was genau meinst du damit? Was haben sie denn?
Naja, du weißt schon, behindert halt. Und die sind da wohl ganz auf sich allein gestellt. Aber gibt's denn da keine Erwachsenen?
Laut meiner Cousine nicht. Man sagt, die Kinder werden dahin gebracht, um zu sterben. Aber ohne, dass sie jemand tötet. Will sich keiner die Hände schmutzig machen.
Kindergulags, so werden sie auch genannt. Natürlich nur heimlich. Alles ist heimlich, was dem Führer missfallen könnte. Keine der Optionen ist eine gute. Ich merke, wie die Galle wieder meine Speiseröhre hinaufkriecht.
Chrissy Mockenhaupt war das darüber, wie es unter der Herrschaft Ceausescus in Rumänien zuging. Schätzungen zufolge sind in Rumänien während seiner Herrschaft etwa 10.000 Frauen durch illegale Abtreibungen gestorben. Nach der Ceausescu-Diktatur gab es mehr als 100.000 Straßenkinder und mehr als 140.000 weitere Kinder in Heimen. Alles deshalb, weil Ceausescu ein großes Volk haben wollte. So, jetzt wollen wir uns diesen Politiker mal genau ansehen. Das machen wir mit Dr. Thomas Kunze. Er ist Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Albanien und er hat eine Biografie über Ceausescu geschrieben. Hallo, Herr Kunze.
Hallo, ich grüße Sie.
Kann man Ceausescu in einen Typ Politiker einordnen? War das ein bestimmter Typ?
Ja, er passte eigentlich genau zu den Politikern, kommunistischen Führern des 20. Jahrhunderts, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg an die Macht gekommen sind, groß geworden sind. Er war ein autokratisch geprägter Typ, was ihn unterschied von anderen. Er war nationalistischer geprägt, also eine Art stalinistischer Nationalkommunist, der an der Zentralisierung der Macht interessiert war. Und auch das unterschied ihn etwas von den anderen der kommunistischen Führer des letzten Jahrhunderts. Er war stärker auf diese sehr, sehr starke Fokussierung Personenkult ausgerichtet.
Am Anfang seiner Amtszeit, da war ja Ceausescu sehr populär bei den Menschen in Rumänien. Ist das der Grund, also dass die sagen, er war ja sehr nationalistisch orientiert, dass die Leute da das so wahrgenommen haben, dass er wirklich viel für sein Land machen will?
Das ist ein Grund, aber nicht der hauptsächliche Grund. Ceausescu löste ja im März 1965 Gheorghe Georgu Dej ab, der Langzeitherrscher. Er war von 1947 bis 1965 in Rumänien an der Macht, also unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das war eine Zeit in Rumänien, die sehr, sehr stark an den Stalinismus erinnerte, geprägt von Repressionen, geprägt von Zehntausenden Zwangsarbeitern in Arbeitslagern, von Folter, von Umerziehungsanstalten, von stalinistischer Gewalt, von Repression, Unterdrückung. Ceausescu kam an die Macht. Und wie das manchmal bei Personen der Fall ist, die an die Macht kommen, aber sich noch nicht etabliert haben. Er regierte zuerst in einer Art Troika mit zwei anderen rumänischen Politikern, Mauro und Stoica hießen die. Er war also einer unter dreien. Er gab sich als liberaler Kommunist in den ersten Jahren und er war es eigentlich auch. Er öffnete sein Land Rumänien, das sozialistische Rumänien, Ende der 60er Jahre nach Westen. Die ersten Touristen aus Westeuropa kamen nach Rumänien, ans Schwarze Meer, an Küstenstädte wie Efori. Und er punktete auch mit einer nationalistischen oder einer national ausgerichteten Politik gegen die Sowjetunion. Er verurteilte den Einmarsch der Sowjets in die Tschechoslowakei im Jahre 1968. Also all das trug zu seiner Popularität in den Anfangsjahren der Macht bei.
War er denn auch jemand, der die Menschen begeistern konnte, so für einnehmen oder für sich gewinnen? Konnte der gut reden zum Beispiel?
Er war kein großer Redner, aber er war durchaus bei den Menschen anerkannt. Es war ja ein armes Land Rumänien, weil er auch aus ähnlich armen Verhältnissen kam. Er hatte einen beschränkten Zugang zur Bildung in seiner Kindheit, in seiner Jugend. Er wurde früh politisiert, aber er war, wie gesagt, kein Intellektueller. Und auch diese einfache Art zu sprechen machte ihn am Anfang populär und machte ihn beliebt bei vielen, vielen Rumänen. Aber das war nicht der Hauptgrund. Also es war eher die Abkehr von dieser stalinistischen Art zu führen, die Abkehr auch von Repressionen.
Dann lassen Sie uns doch mal gucken, wie das dann weiterging. Also das hat sich ja im Laufe der Zeit komplett gedreht, dieses Bild von Ceausescu. Woran lag das?
Punkt 1 oder Grund 1 war, dass er nach einigen Jahren sicher im Sattel saß. Er trennte sich von seinen Mit von seinen Konkurrenten, von Stojko, von Maurer. Er war Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre Alleinherrscher in Rumänien. Und es gab meines Wissens und meines Erachtens auch ein ganz konkretes Ereignis, wo sich seine Art, Politik zu machen, änderte. Er fuhr 1971 auf Staatsbesuch nach Asien, nach China, zu Mao Zedong und nach Nordkorea. Also zwei kommunistische Staaten, die nicht zum sowjetischen Lager gehörten. Also gerade China war ja damals in Feindschaft, in kommunistischer Feindschaft mit der Sowjetunion verbunden. Und dieser Besuch prägte ihn in zweierlei Hinsicht. Zuerst zeigte es sich, dass er damit durchaus auch im Westen punkten konnte. Also der Westen war interessiert daran, das Lager, das sozialistische, das kommunistische Lager zu spalten. Und Ceausescu war wie so eine Art, oder er trat auf wie eine Art trojanisches Pferd. Und auch im Inneren Rumäniens kam das durchaus an, denn die Rumänen, auch aufgrund ihrer Vergangenheit nach dem Zweiten Weltkrieg, der Repressionen unter Gheorghe Dej, von denen ich sprach, standen den Sowjets weiß Gott nicht freundschaftlich gegenüber. Und der zweite Grund war, das war eher ein persönlicher, der auch in seiner Persönlichkeitsstruktur begründet war, er kam dort das erste Mal in Kontakt mit einem kommunistisch gelebten Personenkult, wie er ihn so nicht einmal aus der Stalinzeit kannte. Also Mao Zedong und auch der nordkoreanische Führer damals zeigten ihm, wie ein Land regiert werden kann. Und mit diesen Eindrücken kam er zurück. Und diese Eindrücke verarbeitete er so für sich, dass er ja auch so ein Rumänien haben wollte. Er führte in Rumänien eine Art nach chinesischem Vorbild Kulturrevolution durch. Er wurde zum Präsidenten Rumäniens und er trat dann nur noch mit einer Art Zepter, fast wie ein König, auf. Also ihm gefielen diese personenkultischen Elemente der Macht und er ließ sie auch nicht mehr los bis zum Ende, bis zu seinem Sturz.
Das heißt, er wollte, dass um ihn selbst auch so ein Kult entsteht.
Er wollte das und er setzte das auch durch, auch getrieben von seiner Ehefrau Elena Ceausescu.
Welche Rolle spielte die denn überhaupt?
Sie war eine sehr, sehr mächtige Frau und damals im Ostblock dahingehend fast einzigartig, mit Ausnahme von später Margot Honecker, auch die Ehefrau von Erich Honecker. Elena Ceausescu hatte eigene Staatsämter. Sie war also nicht nur die Frau des Führers im Lande. Sie hatte auch politische Ämter inne. Sie war unter anderem stellvertretende Ministerpräsidentin. Sie war am Anfang Chef der Personal-, der Kaderbehörde der Kommunistischen Partei Rumäniens. Also sie war ein eigenes Schwergewicht und sie beeinflusste ihn sehr, sehr stark auch in allem dem, was der Kult um ihn betraf, der sich eigentlich zu einem Kult um das Ehepaar Ceausescu ausweitete.
Herr Kunze, wenn wir heute mal nach Rumänien gucken, wie sieht denn die Bevölkerung Rumäniens heute zurück auf ihre Vergangenheit? Wie wird denn Nicolae Ceausescu eingeordnet?
Er ist nicht in Vergessenheit geraten, keine Frage, aber mittlerweile, er wurde ja hingerichtet, 1989 ist so viel Zeit vergangen, dass ich nicht behaupten würde, dass bei der älteren Generation heute eine Art Sehnsucht nach diesen Zeiten besteht. Das wird es bei einzelnen Personen geben, die der Nomenklatura angehörten, die danach soziale Abstiege vielleicht erlebt hatten. Aber gerade in den 80er Jahren war Rumänien so runtergewirtschaftet aufgrund des totalen wirtschaftlichen Ausverkaufes, aufgrund von Riesenprojekten, die er durchführte, letztlich in den Sand setzte, ja, dass in den Ende der 80er Jahre Fleisch und Butter nur noch auf Lebensmittelmarken erhältlich war, dass es keine Möglichkeit gab, normal zu tanken, dass es Autofahrverbote gab und so weiter und so weiter. Also die Erinnerung an Ceausescu gerade in den 80er Jahren ist von diesen Ereignissen geprägt und deshalb ist eine wirkliche Sehnsucht zurück zu dieser Zeit im heutigen Rumänien wirklich die Ausnahme und kaum noch zu finden.
Dr. Thomas Kunze war das. Er hat eine Biografie über Nicolae Ceausescu geschrieben. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Kunze.
Ich danke Ihnen auch sehr.
Matthias, Ceausescu tritt sein Amt 1965 an. Rumänien hatte die Nachkriegsschwierigkeiten überwunden und es ging den Menschen dort relativ gut. Woran lag das?
Man kann vielleicht sagen, jedenfalls nicht an Ceausescu, denn sein Amtsantritt fiel in die Zeit des Aufschwungs. Vorher war schon eingeleitet eine Industrialisierung, das trug jetzt Früchte. Gleichzeitig begann in Europa die Phase der Entspannungspolitik. 1966 war in Deutschland die Große Koalition eingerichtet worden. 1967 gab es Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Rumänien als erstem kommunistischen Land. Das wiederum störte übrigens Walter Ulbricht, das war der starke Mann in der DDR. Und zudem hielt Ceausescu eine gewisse Distanz zur UdSSR. Er stellte sozusagen den Führungsanspruch der Sowjetunion in Frage. Und er hielt vor allem die Souveränität Rumäniens hoch. Und das kam bei der Bevölkerung gut an.
Was haben denn eigentlich die westlichen Regierungen von Ceausescu gehalten?
Sie haben ihn auf jeden Fall sehr ernst genommen und sie haben ihn auch gebraucht, weil er nämlich gute Kontakte in den Ostblock und natürlich auch zur UdSSR hatte. Und weil er zum Beispiel den Einmarsch in der Tschechoslowakei beim Prager Frühling im Sommer 1968 scharf kritisiert hat. Es gab dann Einladungen in die USA zu Präsident Richard Nixon. Rumänien wurde in den internationalen Währungsfonds und in die Weltbank aufgenommen und alles in allem war er zu diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt von Macht und Popularität.
Wie genau ging es zu in den Jahrzehnten von Ceausescus Herrschaft in Rumänien? Das bespreche ich jetzt mit Johannes Grotzki. Er ist Journalist, er hat Rumänien schon sehr früh in seiner Laufbahn bereist und er war später ab 1989 Balkankorrespondent für die ARD. Er hat ein Buch geschrieben über Rumänien, Untergang einer Diktatur heißt es. Hallo Herr Grotzki.
Hallo.
Herr Grotzki, Sie sind ja das erste Mal als ganz junger Zeitungsjournalist 1968 nach Rumänien gereist. Da war Ceausescu zu dieser Zeit seit 3 Jahren an der Macht. Welchen Eindruck hatten Sie damals von diesem Land?
Also ich muss sagen, ich war damals begeistert von Rumänien. Natürlich war es ein kommunistisches Land, aber das Erste, was mir dort begegnet ist, ich war schon als Schüler sehr engagiert in diesen Fragen des europäischen Ostens, das Erste, was mir passierte, dass offizielle Vertreter zu mir kamen, sagten, also wir haben ein Ziel, möchten gerne, dass der Warschauer Pakt und die NATO gemeinsam aufgelöst werden. Das Donnerwetter, das riecht ja schon ein bisschen nach Blockfreiheit wie in Jugoslawien. Das Nächste, was mir begegnete, waren natürlich die sogenannten Neckermänner in der Zeit. Neckermänner, ein Begriff, der bei uns kaum noch bekannt ist. Und zwar hat damals Rumänien an der Schwarzmeerküste viele Hotels gebaut, um dort Billigurlauber aus Westeuropa, vor allem aus Westdeutschland hinzuholen, aber auch aus Ostdeutschland. Und damit hat Rumänien etwas angeboten, nämlich eine Art Plattform, wo Ost- und Westdeutsche sich gemeinsam treffen konnten. Und in diesen Hotels, in diesen billigen Hotels, waren sehr viele sogenannte Neckermann-Reisen untergebracht. Deshalb nannte man das auch die Neckermänner-Hotels. Das war in Rumänien auch ein fester Begriff. Mhm. Dazu kam natürlich auch diese unglaubliche Gastfreundschaft, diese Offenheit. Man konnte frei im Land rumreisen, ich musste nichts anmelden, im Gegensatz zu anderen sozialistischen Ländern, wo man ja seine ganzen Bewegungen vorher registrieren musste.
Wir müssen ganz kurz den Begriff Neckermänner mal erklären, denn es gibt einen oder gab einen Katalog, der hieß Neckermann und über den konnte man diese Reisen dann buchen, ne?
Richtig, das ist heute natürlich weit vergessen, aber Es war damals tatsächlich fast so wie der Quelle-Katalog, der Neckermann-Katalog, Ein ganz wichtiges Instrument.
Sie schildern Ihre Reise ja auch in Ihrem Buch, unterschreiben Sie, dass Sie im Grunde mit jedem Menschen gesprochen haben, der mit Ihnen sprechen wollte. Das scheinen mir eine ganze Menge Menschen gewesen zu sein. Was haben Ihnen denn die Menschen in Rumänien erzählt über Ceausescu?
Das ist ganz eigenartig. Ich habe zum ersten Mal dort erlebt, wie man tatsächlich Ceausescu gelobt hat, gepriesen hat. Das hatte 2 Gründe. Ceausescu gehörte ja damals, als er an die Macht kam, zu einer Gruppe, die sich gegen die stalinistische Fraktion durchgesetzt hat. Die stalinistische Fraktion wurde von einer Anna Pauka angeführt. Übrigens die erste weibliche Außenministerin der Welt war sie ja mal. Mhm. Und die wurden dann alle weggeschoben und dann gab es auch die Distanzierung gegenüber Moskau. Das sah so aus, und das wurde auch immer mehr gelobt bei den Leuten, es wurde dafür gesorgt, dass alle sowjetischen Soldaten das Land verlassen haben. Es gab also innerhalb des Warschauer Paktes keine aktive Teilnahme von Ceausescu mehr. Man hat die Truppen rausgeschmissen, sozusagen. Das nächste, was dann allerdings auch erfolgte, das war in demselben Jahr, nämlich der Prager Frühling und die Besetzung von Prag durch die Warschauer Pakttruppen. Auch da hat Rumänien nicht dran teilgenommen. Das hat natürlich besonders dazu beigetragen. Aber etwas anderes spielte auch eine große Rolle. In Rumänien lebten sehr, sehr viele Deutsche. ungefähr eine halbe Million, hatten ein sehr hohes Ansehen und mit der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen, die ein Jahr vor meinem Besuch begonnen hatten, diese diplomatischen Beziehungen, hat man schon auch verhandelt mit Rumänien, dass diese Deutschen ausreisen durften, allerdings gegen Geld. Schon vorher hatte auch Ceausescu Juden gegen Geld, aber nicht nur er, sondern seine Vorgänger, auch Juden gegen Geld nach Israel ausreisen lassen und dann die Deutschen. Dort wurde auch relativ viel Geld im Laufe der Jahre natürlich bezahlt dafür.
Wie wurde denn Ceausescu eigentlich vom Westen angesehen? Hat man da gedacht, das ist ein Vasall Moskaus, oder hat man das eher so gesehen, dass er ein mehr oder weniger eigenständiger Machthaber war?
Wir hatten ja ganz interessante Beziehungen schon zu Jugoslawien als blockfreiem Land. Das war auch so zwar kommunistisch, aber nicht so richtig. Und so ähnlich hatte man auch bei Ceausescu gehofft, dass es in so eine Richtung geht. Ceausescu und Tito haben ja sehr eng miteinander kooperiert. Und da hatte man immer gehofft, dass Ceausescu auf die Seite der Blockfreien, also weg aus dem russischen beherrschten oder sowjetisch beherrschten Block, sich entfernen würde. Deshalb gab es auch relativ früh von deutscher Seite eine Geste, die ich im Nachhinein etwas erstaunlich fand. Man hat ihnen relativ früh den höchsten Orden gegeben, den man überhaupt von Deutschland einem Ausländer schon Staatsoberhaupt geben kann. Das sind also alles diese Dinge zu zeigen, oh, wir wollen mit dir ins Geschäft kommen. Und dann kam ein ganz großer Hammer, der ist bei uns fast untergegangen. Mhm. Das war der Besuch 1969, also nachdem ich da war, in dem Jahr drauf, da ist nämlich der amerikanische Präsident Nixon nach Rumänien gefahren. Das war zum ersten Mal, dass überhaupt ein amerikanischer Präsident in den Ostblock fuhr und ausgerechnet zu Ceausescu. Und das hat ihn dann in westlichen Augen praktisch fast geadelt. Ja. Da wurde er auf ein Podest gestellt, schaut mal, mit dem können.
Also Ende der 60er Jahre, ein durchaus positives Bild aller Orten, was Sie da schildern, aus Rumänien. Jetzt springen wir mal weiter ein paar Jahrzehnte. Sie kamen nämlich 1989 wieder zurück nach Rumänien, gut 20 Jahre später. Was hatte sich denn da alles geändert?
Finster, finster, finster. Sowas von bedrückend. Die Leute hatten fast nichts mehr zu essen. Ceausescu hatte dann auf diesem Parteitag, den ich besuchte, versprochen 120 Kilogramm Fleisch pro Person pro Jahr. In Wirklichkeit haben die Leute 200 Gramm Fleisch pro Monat, also 2 Kilo im ganzen Jahr nur bekommen. Selbst Grundnahrungsmittel waren rationiert. Es gab kaum Heizung, obwohl das Land Erdöl gefördert hat und natürlich exportiert hat, saßen die Leute im Kalten. Die Heizungen in diesen staatlich beheizten Wohnungen in den großen Komplexen war auf 15 Grad im Winter limitiert. Mehr ging nicht. Die Leute sind wirklich verzweifelt gewesen. Es war eine Stimmung von Bedrückung. Ich hatte das Gefühl, ich komme in ein Land, also jenseits unserer Welten überhaupt. Ich hatte ja vorher lange noch in der Sowjetunion gelebt und gearbeitet, hatte dort den Aufbruch erlebt um Gorbatschow. Und dann komme ich in dieses Land, das fast in eine Art, ja, fast stalinistische Herrschaft zurückgefallen war. Also genau das, was eigentlich Ceausescu ursprünglich mal vermeiden wollte. Der Wendepunkt mag gewesen sein, darüber rätseln natürlich die Historiker bis heute, auch viele rumänische, mit denen ich darüber diskutiert habe. Mhm. Der Wendepunkt war wohl sein Besuch in China und in Nordkorea Anfang der 70er Jahre, insbesondere seine Frau Elena. Der hat das sehr imponiert, dieses sehr autoritäre Gehabe, und da hat er viel von übernommen. Seine Frau Elena ist ja eine nicht zu unterschätzende Kraft gewesen, eine Frau, die mit Professoren und Doktortiteln überschüttet wurde, obwohl sie nur 4 Jahre Grundschulbildung hatte. Und da sieht man auch, wie abwegig das Ganze ist. Da ist in den Köpfen etwas entstanden von Großmannssucht und Herrschaftssucht. Das hat mit der Realität nichts mehr zu tun gehabt. Und das hat auch zu seinem Sturz geführt.
Ja, also den Einfluss der Frauen, den sollten wir nicht unterschätzen. Da haben wir schon mehrere Folgen auch über mehrere große Herrscherinnen gemacht. Jetzt wollen wir aber mal auf den Zusammenbruch des Regimes zu sprechen kommen. Sie hatten es ja gerade schon kurz angedeutet. 1989 kam es zum Sturz. Was passierte?
Ja, er war ja eigentlich in den Iran noch gefahren. Sein letzter großer Auslandsaufenthalt war das, und es grummelte im Land. Der Anfang war ja gar nicht in Bukarest, und der Anfang des Grummels war auch nicht innerhalb der rumänischen Gemeinde, sondern Rumänien ist ein Vielvölkerstaat. Das war in den westlichen Grenzen, und zwar die Ungarn waren das. Darunter gab es einen Pfarrer, Laszlo Tökös, aus Temes war. Der hatte sich offen gegen das Regime gestellt und wurde von der Securitate und der Polizei, Securitate war der Geheimdienst, verfolgt, hat sich dann verbunkert in seiner Kirche, wurde von den Gläubigen geschützt, und dort kam es zu ersten Zusammenstößen, auch zu ersten Toten. Dann gab es in Arad, auch einer sozusagen ungarischen Stadt auf rumänischer Seite, ein Teil Ungarns ist ja an Rumänien gefallen nach dem Ersten Weltkrieg, gab es eben auch diese Aufstände. Es gab immer rumänisch-ungarische Spannungen innerhalb des Landes. Aber das hat dann übergegriffen tatsächlich auf Bukarest, und als es dann zu einem großen Auftritt gab, diesen stundenlangen Reden auf dem Präsidentspalast, haben die Leute gemurrt. Dann ist ja weggegangen und hat einen zweiten Auftritt versucht, einen Tag später. Und das ist dann ganz schief gegangen. Er ist sehr ausgebuht worden. Er kam nicht zu Wort. Er ist dann geflüchtet mit einem Hubschrauber. Der Hubschrauber hat ihn dann auf dem Land abgesetzt und dann hat die Polizei und die Soldaten haben ihn dann gemeinschaftlich festgenommen. Es kam zu Schießereien, es gab zu Bewaffnungen, auch unter der Bevölkerung. Und unklar ist, wer welche Rolle gespielt hat, welche Rolle hat der Geheimdienst gespielt, welche Rolle die Polizei und welche die Armee. Das ist bis heute auch nie wirklich aufgeklärt worden. Aber später hat man so eine Art Schlussstrich unter alles gezogen, als dann die Demokratie da war. Und heute ist es so, dass schon wieder es auch Ceausescu-Anhänger gibt, die regelmäßig zu seinem jetzt neuen, sehr opulenten Grabmal hinpilgern und dort seinen Geburtstag und Todestage feiern.
Sind das denn einzelne Personen, sind das Minderheiten oder ist es wirklich so, dass viele Rumänen heute schon wieder sich sozusagen zurücksehnen nach einer Herrschaft Ceausescus?
Nein, auf keinen Fall. Also es gibt zum Beispiel sehr interessant heute in Rumänien Rockbands, die mit Ceausescu so einen Hardrock voller Ironie machen und sich über ihn lustig machen. Es gibt keine Neigung einer politischen Partei, sich wieder diesem Erbe von ihm zu widmen. Das sind so diese Ewiggestrigen, die man überall findet. Also es erinnert mich so ein bisschen auch wie an die Stalin-Anhänger, die heute Stalin-Büsten in Russland heute wieder aufbauen. Es gibt ja Bürgermeister, die in verschiedenen Orten Stalin-Büsten errichten und die Leute erzählen, dass es eine tolle Zeit war. Und so gibt es auch in Rumänien natürlich auch Menschen, die immer noch Ceausescu für den richtig wahren Vater der Nation halten. Aber das sind ganz, ganz wenige. Es gibt ungeachtet dessen natürlich in Rumänien, wie auch in den anderen osteuropäischen Staaten, auch mehr rechtsorientierte Entwicklungen, die wir aber in ganz Europa nachvollziehen können. Das hat aber alles nichts mit Ceausescu zu tun.
Johannes Krotzki war das. Er ist Journalist, er war Balkankorrespondent für die ARD und er ist Rumänien-Experte. Er hat ein Buch geschrieben über das Land Untergang einer Diktatur. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Krotzki. Und an dieser Stelle machen wir mal einen kleinen Exkurs in unsere eigene Geschichte, denn die ist in einer Sache mit der rumänischen eng verknüpft. Ende der 60er Jahre, da gab es ein Abkommen zwischen den beiden Ländern, das lange nicht so genannt wurde und über das bis heute eigentlich eher selten gesprochen wird. An dieser Stelle danke an Sarah Berger, das ist eine unserer Hörerinnen, die uns auf dieses Thema aufmerksam gemacht hat. Es geht um den sogenannten Freikauf von Rumäniendeutschen durch die Bundesregierung. Zwischen 1967 und 1989 wurde unter dem Decknamen Geheimsache Kanal die Ausreise von mehr als 220.000 Rumäniendeutschen aus Rumänien in die Bundesrepublik Deutschland erwirkt. Hannelore Bayer ist rumäniendeutsche Journalistin und hat über diesen Freikauf publiziert. Hallo Frau Bayer.
Hallo.
Frau Bayer, das hört sich ja wirklich nach einer ziemlichen Geheimsache an. Lassen Sie uns mal von vorne anfangen. Also wer waren denn diese Rumäniendeutschen, um die es da ging?
Also die Rumäniendeutschen sind mehrere Gruppen Siedler. Die sind aus dem deutschsprachigen Raum Europas in unterschiedlichen Jahrhunderten ostwärts migriert in das heutige Rumänien. Die ersten kamen im 11. Jahrhundert. Die haben ihre Sprache und herkömmliche Lebensweise behalten und haben sich stets als Deutsche bezeichnet bzw. dem deutschen Kulturraum zugehörig gefühlt. Sie wurden als Volksdeutsche während des Naziregimes in Deutschland in den 30er Jahren vereinnahmt und deswegen wurden sie dann nach Kriegsende als Mitläufer betrachtet und in Rumänien mit einer Kollektivschuld behaftet und als solche eben bestraft und diskriminiert.
Und wie kam es dann zu der Vereinbarung, dass diese Menschen wieder zurück sollten nach Deutschland, in die Bundesrepublik?
Also bereits in den Nachkriegsjahren wurde von der Rechtsschutzstelle im Auswärtigen Amt wurden Personen aus Rumänien rausgeholt gegen Zahlung von Ablösesummen, die aus politischen Motiven in Rumänien gefährdet waren. Infolge des Krieges waren jedoch viele Familien der Rumäniendeutschen getrennt. Ein Großteil der Männer hatten in der Waffen-SS gedient und die durften ins Land nicht zurückkehren. Aber es waren auch ein Teil jener, die nach Kriegsende in die Sowjetunion zur Zwangsarbeit gebracht worden waren, nach Deutschland entlassen worden. Und angesichts der für die schlimme Lage der Deutschen in Rumänien versuchten die im Westen Deutschlands lebenden Familienmitglieder, ihre Angehörigen nach Deutschland herauszuholen. Sie übten Druck auf deutsche Politiker aus und die wiederum versuchten bei den rumänischen Kollegen die Ausreisegenehmigungen durchzusetzen.
Und wie genau hat dieser, ich nenne das jetzt mal Deal, wie genau hat diese Vereinbarung denn dann funktioniert? Wie wurde die denn ausgeführt?
Also noch bevor es zum eigentlichen Deal kam, hat ein Anwalt gegen hohe Ablösesummen aus dem Land rausgekauft. Und seine Verhandlungen erfolgten mit Vertretern der Securitate, denn die musste er letztendlich das Einverständnis geben für die Ausreise. Irgendwann in den Anfang der 60er Jahre kam die Securitate-Führung drauf, dass das ein gutes Geschäft ist und erlaubten künftig Ausreisen nur noch gegen Geld. Und in diesem Kontext versuchte die Bundesrepublik eine Vereinbarung zu finden, aufgrund derer eine gewisse Anzahl Personen gegen Zahlung einer festgelegten Summe das Land verlassen darf und nicht mehr Einzelpersonen gegen individuell ausgehandelte Preise. Gegeben hat es dann mehrere Deals. Die erste geheime Vereinbarung war 68, eine mündliche, zwischen dem deutschen und dem rumänischen Verhandlungsführer. Ab 69 gab es dann schriftliche Vereinbarungen. Bis 78 zahlte die Bundesrepublik differenzierte Ablösesummen, und zwar zwischen 1.800 bis 11.000 D-Mark, je nachdem, ob es sich um Personen mit Fach- oder Hochschulausbildung, Schüler oder Rentner und so weiter gehandelt hat. In diesen Jahren stieg die Zahl der Ausreisenden von 4.000 auf über 10.000 pro Jahr.
Das heißt, je nachdem, wie wertvoll man war sozusagen, ich sage das in Anführungszeichen, desto mehr Geld gab es auch.
Ja. Ab 78 wurde dann eine pauschale Summe gezahlt. Anfangs war es 4.000 D-Mark pro Person. Und die letzten Abkommen in den 80er Jahren waren dann über 8.950, also quasi 9.000 D-Mark pro Person. Und in diesen Jahren stieg dann auch die Zahl der Ausreisenden von 11.000 auf 14.000 pro Jahr.
Warum hat denn eigentlich Ceausescu dem zugestimmt? Denn er war ja, das haben wir in dieser Folge auch schon gehört, sehr darauf aus, dass er ein großes Volk unter sich hat. Also auf starkes Wachstum der rumänischen Bevölkerung setzte er ja eigentlich.
Also so betrachtet war die Zahl der Ausreisenden ja jetzt nicht gerade so hoch. Also mit 11.000 pro Jahr, die konnte man verkraften. Vor allem gab es ja dafür hohe Devisen, die er brauchte für seine ehrgeizigen Industrievorhaben. Und auch die Verhandlungen sollen sehr hart gewesen sein, weil Ceausescu immer höhere Ablösesummen verlangte, wohingegen immer mehr Leute ausreisen wollten.
Frau Bayer, wir reden ja hier über so wirtschaftliche Themen, Geschacher und über Geldsummen, aber es geht ja im Grunde, muss man sagen, um Menschen. Wollten denn diese Menschen eigentlich zurück? Weil das hört sich ja schon fast so ein bisschen nach Menschenhandel an, was da gemacht wurde.
Also nach Schätzungen wollten 80% der Rumäniendeutschen tatsächlich ausreisen. Sie fühlten sich in Rumänien nicht mehr heimisch. Sie waren in Nachkriegsjahren enteignet worden. Sie wurden als Deutsche mit Argwohn betrachtet. Ihre herkömmlichen Organisationsstrukturen waren verboten. Sie wollten einfach weg aus dem Land, zumal ja auch die wirtschaftliche Lage immer schlimmer wurde. Und sie von den Verwandten in Deutschland wussten, dass es dort sehr viel besser geht. Es war also sowohl eine Familienzusammenführung als auch eine Flucht in ein gesicherteres Leben.
Jetzt sprachen Sie gerade von 80%. Was ist denn mit dem Rest?
Etwa 20% waren schon davon überzeugt, dass sie in diesem Land noch etwas zu sagen haben können, dass sie hier ihre Heimat nicht verlassen sollen, dass sie hier ihre Traditionen weiterführen sollen und dass sie einfach hierher gehören.
Ich hatte ja eingangs auch schon gesagt, es wurde so ein bisschen ja versucht, das Ganze unter dem Mäntelchen des Schweigens abzuwickeln. Also wem war das denn eigentlich wichtiger, den Rumänen oder den Deutschen, dass das nicht öffentlich wurde, was da gedealt wurde?
Es war beiden Seiten wichtig, dass die Abkommen geheim gehalten werden, weil Deals sahen ja doch sehr nach Menschenhandel aus. Und ein solcher war ja mit von beiden Staaten geäußerten Grundwert nicht zu vereinbaren.
Können Sie sagen, wie viel Geld der rumänische Staat mit diesem Freikauf eingenommen hat, beziehungsweise wie viel Geld die Bundesrepublik bezahlt hat?
Das ist sehr schwer zu sagen. Es handelt sich nämlich nicht nur um die offiziell ausgehandelten Summen pro Ausgereistem, sondern in Verbindung zu den Vereinbarungen wurde ja sehr viel mehr gezahlt oder geliefert, um die Gesprächspartner, die rumänischen Gesprächspartner bei Laune zu halten. und guten Willen zu beweisen, hat die deutsche Seite immer wieder den Forderungen der Securitate-Leute nachgegeben und auch Kleinwagen, Medikamente, elektronische Geräte, ja sogar ein Jagdgewehr für Ceausescu gekauft und geschickt. Also den Erzählungen von Dr. Hüsch zufolge kamen die Leute jedes Mal auch mit einer Wunschliste an. Aha. Seit 1978 war mit dem Abkommen betreffend Familienzusammenführung, das in den offiziellen Gesprächen übrigens immer als humanitäres Problem bezeichnet wurde, vierteljährliche Zahlung von 8 Millionen D-Mark verknüpft. Diese Zinssubvention wurde für einen von Rumänien von der Deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau aufgenommenen Kredit über 200 Millionen D-Mark gezahlt. Rumänien hat den Kredit jedoch nie abgerufen, sondern immer nur die Zinssubventionen kassiert. Mhm. Und das waren pro Jahr auch 32 Millionen D-Mark. Und nicht zu errechnen sind die Schwarz- und Schmiergelder, die gezahlt werden mussten, oft 30.000 D-Mark pro Person, die zusätzlich zu der von Deutschland offiziell gezahlten, also offiziell, ich meine im Rahmen des Abkommens gezahlten Ablösesumme, noch von den Familienmitgliedern an Vertraute oder Mitarbeiter der Securitate gezahlt wurden, um die Ausreise zu beschleunigen.
Über mehr als 20 Jahre lang wurde unter dem Decknamen Geheimsache Kanal die Ausreise von mehr als 220.000 Rumäniendeutschen aus Rumänien in die Bundesrepublik erwirkt. Hannelore Bayer ist rumäniendeutsche Journalistin und sie hat über den Freikauf publiziert. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Bayer.
Sehr gerne.
Matthias, die Ära Ceausescu, die endete im Dezember 1989. Er und auch seine Frau wurden öffentlich hingerichtet. Was passierte denn anschließend mit dem Land?
Naja, also Rumänien ging zunächst einmal durch einen sehr, sehr schwierigen Transformationsprozess. Die postkommunistische Ära, so sagte man das damals, war geprägt von sehr vielen Parteien, bei denen die Personen fast wichtiger waren als das Programm. Der erste rumänische Präsident wurde Ion Iliescu. Er hatte eine lange kommunistische Parteikarriere hinter sich, war an verschiedenen Ämtern der Partei und er war eben auch 4 Jahre lang Minister unter Ceausescu gewesen. Er blieb bis 1996 Präsident und er wurde es erneut zwischen 2000 und 2004. Aber auf seiner Karriere nach dem Sturz Ceausescus ruhte ein Schatten. Er hatte nämlich dem amerikanischen Geheimdienst CIA illegale Foltergefängnisse in Rumänien entweder zur Verfügung gestellt oder von solchen gewusst.
Und dann kam ja die Eurokrise Anfang der 2010er Jahre. Da gerieten ja viele Länder ins Schlingern. Wie war das in Rumänien?
Also in Rumänien war es mehr als einfach nur ein Schlingern. Das Land geriet in eine regelrechte Staatskrise. Die Regierung reagierte mit einem Sparprogramm und mit Entlassungen im Staatsapparat. Es gab große Proteste in der Bevölkerung. Der Staatspräsident sollte per Referendum abgesetzt werden. Das wurde auch durchgeführt, aber es gab eben Unregelmäßigkeiten. Das Verfassungsgericht wurde eingeschaltet. Das Referendum wurde für ungültig erklärt. Es gab politischen Druck auf die Richter und es gab eben auch Unverständnis und scharfe Kritik aus der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten. Also, das war eine veritable Staatskrise in Rumänien.
Die Zeit nach der Ära Ceausescu, auf die gucken wir jetzt noch mal genauer mit Tede Kahl. Er ist Professor an der Universität in Jena und er hat über Rumänien publiziert. Hallo, Herr Kahl.
Ich grüße Sie, Frau Auerbach.
Das Ende Ceausescus und seiner Frau Elena, das ist ja extrem brutal und öffentlich zur Schau gestellt worden. Es gibt immer noch zahlreiche Fotos, auch heute noch im Internet zu finden. Warum ist das so öffentlich gemacht worden damals?
Nicolae Ceausescu war einer der schlimmsten oder härtesten Diktatoren, hatte eines der repressivsten Regime in ganzen Osteuropa. Meines Erachtens musste hier nicht nur eine Rache her, sondern etwas, was die Bevölkerung überzeugt. Es war ein verhasstes Regime. Und man sieht es an der brutalen Reaktion. Die Bilder, die Sie in Erinnerung haben, die wir vielleicht gesehen haben alle, es ist ein Hass gewesen gegen die Geheimpolizei, gegen alles, was kontrolliert wurde. Es war ein Vertrauen ja nirgendwo mehr. Man musste einfach davon überzeugt werden. Man sieht es auch an den Videos oder Bildern, die Sie angesprochen haben. Die Hinrichtung selbst, da setzt das Video kurz aus. Und die Gruppe, die sich praktisch für die neue Regierung eingesetzt hat, die wollte die Hinrichtung sehen, um diese Legende des allwissenden, unantastbaren Führers und seiner Frau zu zerstören. Das ist endgültig vorbei. Das Volk hat praktisch richtig nach diesen Bildern geschrien, weil es nichts mehr glaubte. Und diese Filme, da gab es 3 verschiedene Versionen von, bis man endlich sah, was geschehen ist und das dann überzeugt war, dass auch ja kein Doppelgänger da ist. So erkläre ich mir das.
Dann gucken wir doch mal auf das Volk und auch auf das Land, wie es am Ende dieser Diktatur aussah, Ende der 80er Jahre nach dem Sturz des Regimes. In welcher Lage war denn das Land da?
Man war extrem Personenkult und eine fast alles kontrollierende Geheimpolizei namens Securitate. Das Land war isoliert, hatte sich auch praktisch aus den Bindungen mit der Sowjetunion getrennt und wurde immer weiter isoliert international. Die Medien verherrlichten Ceausescu, aber es gab Schulden, es gab Versorgungsengpässe. Die Bevölkerung war gerade in der zweiten Hälfte der 80er Jahre gewohnt, für Grundnahrungsmittel anzustehen. Brot, Milch, lange Schlangen waren die Bilder, die da den Alltag prägten. Elektrizität, man heizte mit Holz teilweise oder mit Öfen oder gar nicht. Es war auch eine Niedermachung der lokalen Architektur. Es gab ganze Dorfzerstörungen, ganze Stadtteile, die abgerissen wurden. Und viele andere Probleme sozialer Art, Kindersterblichkeit und dergleichen, die dann zu dieser Reaktion führten, dass man eine Revolution begann, die Revolution, wie man die Wende, den Aufstand in Rumänien nennt.
Und wie sind denn dann diese 44 Jahre kommunistischer Herrschaft verarbeitet worden in Rumänien? Also wie ging das weiter in den ersten Jahren danach?
Also nach 1989 ging das erstmal sehr schleppend. Also man hat natürlich ganz brutal und schnell alles neu gestaltet, aber dann doch wirklich kaum einen Bruch mit der Vergangenheit gemacht. Also die Diktatur, bis die anerkannt wurde als solche und dass man also auch die damalige Diktatur, die Securitate als kriminell anerkannte, vergehen ja nochmal 15 Jahre. Ich meine, setzt erst unter Băsescu Kommission ein und setzt sich systematisch mit der Vergangenheit auseinander, nach 2004. Und bis dahin bleiben praktisch die Verfolgung von ehemaligen Funktionären und der Diktaturträger bleibt aus. Und die Geheimpolizei, also dass ein Institut eingerichtet wird, das ist alles erst sehr viel später der Fall. Die meisten bleiben straffrei und sehr viele alte Funktionäre gehen ja in diese postdiktatoriale neue Regierung ein. Und die ganze Erinnerungskultur, die man heute in Rumänien sehen kann, ist sehr, sehr zaghaft. Beginnt sehr spät mit einem Memorial in Sziget, vielleicht noch mit ein bisschen Unterricht in den Lehrplänen und so weiter. Aber es beginnt sehr viel später und sehr oberflächlich. Man möchte fast sagen, bis heute noch sehr oberflächlich.
Da würde ich gleich gerne noch mal ein bisschen weiter mit Ihnen drüber reden. Jetzt würde ich aber erstmal gerade gucken. 2007 wurde ja Rumänien EU-Land.
Ja.
Wie hat sich dieser Beitritt auf das Land ausgewirkt?
Überwiegend positiv, würde ich sagen, obwohl es natürlich große Enttäuschungen gibt. Auch man hat ja alles Mögliche erwartet, aber es ist klar, dass es nicht alles so schnell geht. Es war Bedingung, dass bis zum 01.01.2007 zur Aufnahme die Vergangenheit bearbeitet wird. Das wurde wenige Jahre vorher gemacht und das Institut zur Aufklärung und Verfolgung der Verbrechen des Kommunismus hat seine Arbeit aufgenommen. Aber es gibt eine ganze Menge positive Entwicklungen im wirtschaftlichen Bereich natürlich nicht. Also die EU ermöglicht Mittel, dass man Förderungen hat. Es gibt einen spürbaren Wirtschaftswachstum, vor allem in Infrastruktur und Agrarreformen. Der Binnenmarkt wird integriert und die Handel sind angekurbelt worden. Da sind also positive Auswirkungen. Schlimm allerdings ist die Elitenabwanderung, nicht der ganze Brain Drain. Die Fachkräfte wandern ab. Und dadurch entstehen natürlich enorme Probleme. Und aufgrund des kaum geänderten Apparats bleibt eine große Korruption. Die Antikorruptionsbehörde erzielt zwar gewichtige Erfolge, aber es geht alles sehr langsam. Und dadurch bleiben auch noch nach EU-Beitritt gewisse politische Turbulenzen, die natürlich auch darin begründet sind, dass die Lebensqualität zwar gewachsen ist, aber es immer noch keine gemeinsame, sagen wir mal, Mitte gibt. Die gesellschaftliche Mitte ist ja kaum gewachsen und es gibt weiterhin keine gleiche Verteilung und eine relativ starke Diskriminierung. Gut, ist natürlich oder besser ist geworden, die Gleichberechtigungsfragen, menschenrechtliche Standards und so weiter. Wir haben auch eine größere Ausrichtung Richtung Europa und dann die Vollmitgliedschaft in der EU, die Sie erwähnt haben, Schengen-Mitglied und dergleichen. Aber bei Abbau von Armut und auch der Gleichverteilung von Ressourcen sind große regionale und auch soziale Unterschiede im Land.
Wie wird denn aus Ihrer Sicht heute auf die Zeit der Ceausescu-Herrschaft geguckt in Rumänien? Hat das Land da irgendwas draus gelernt?
Ja, ganz unterschiedlich. Und es gibt immer wieder, man wundert sich doch durchaus auch Personen, die sich mit einer gewissen Nostalgie an die Vergangenheit erinnern. Das liegt an der relativ späten, langsamen und ja, schwachen oder oberflächlichen Aufklärung, sagen wir, der späten 90er Jahre, dass man relativ spät erst angefangen hat. Und daran, dass natürlich heute auch wieder die angesprochenen Probleme da sind, dass man sich sagt, ja, früher gab es mehr Beschäftigung, früher gab es eine allgemeinere Verteilung von wirtschaftlichen Ressourcen und dergleichen. Aber im Prinzip gibt es also die große Masse auch, die diese Geschichte hasst, die sehr kritisch darauf schaut und die entsprechend sehr extrem europäisch-westlich ausgerichtet ist.
Tede Kahl ist Professor an der Universität Jena mit dem Spezialgebiet Südslawistik und Balkanstudien. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Kahl.
Ich danke Ihnen. Alles Gute, Frau Orbach.
Nicolae Ceaușescu war eine schillernde Figur in der rumänischen Geschichte. Das kann man nicht anders sagen, glaube ich. Er hat einen gar nicht mal so schlechten Start hingelegt. Er war bei den Rumänen beliebt zu Beginn, bis er Alleinherrscher wurde und sozusagen der Wahnsinn losging. Wenn du an Ceaușescu denkst, was überwiegt bei dir, das Gute oder das Schlechte?
Also zweifellos Letzteres. Um zu begreifen, wie irrwitzig das alles war, da lohnt sich ein Blick in den Parlamentspalast. Der wurde im Auftrag Ceaușescus 1984 begonnen. Und dieser Palast, der zählt zu den größten Gebäuden der Welt. Er sollte Versailles in den Schatten stellen. Der Prunk und Protz im Inneren, der spottet wirklich jedweder Beschreibung. Und das alles nur, damit das Ehepaar Ceaușescu im rechten Licht gegenüber Staatsgästen und vor allem auch dem eigenen Volk dasteht. Und die Ironie der Geschichte, seine letzte Ansprache an die Menschen in Rumänien, die hielt er vom Balkon dieses Palastes und er wurde gnadenlos ausgepfiffen. Danach flüchtete Ceaușescu im Helikopter, er wurde verhaftet und, wie du eben gesagt hast, erschossen. Das war das drastische Ende einer politischen Karriere, die von vielen, vielen Verbrechen begleitet war.
Am 22. März 1965, da wurde Nicolae Ceaușescu Staatspräsident von Rumänien. Wie sich das Land unter seiner Herrschaft entwickelt hat, das haben wir besprochen in dieser Folge von Eine Stunde History. Die nächste Sendung, die gibt es nächste Woche. Es geht um den Ruhrkampf 1920 und dann hört ihr eine Live-Aufzeichnung aus der Zeche Zollverein in Essen vom 7. März. Ich bin Steffi Orbach, macht's gut, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.